Guten Morgen. Ich freue mich, dass heute Morgen so viele da sind. Preis dem Herrn. Dann weiß ich ja, dass ich auch das richtige Wort dabei habe. Ja, ganz herzliche Grüße aus der Arche in Lübeck. Sie haben mich heute mal wieder laufen lassen. Und Jürgen habe ich auch mitgebracht. Heute ist ja Bruder Pigos bei uns, den ihr ja auch sehr gut kennt, der hierher kommt. Ja, es ist einfach schön, wieder hier zu sein. Ich freue mich immer. Die Gemeinde ist nicht groß, aber sie ist liebevoll. Das ist schön. Es ist so friedlich hier bei euch. Bei uns inzwischen zum Glück auch. Ja, danke, Herr Jesus, dass wir heute Morgen diesen Gottesdienst wieder miteinander feiern dürfen. Und ich möchte auch das Wort ganz bewusst in deine Hände legen, Herr. Es soll das ausgesprochen sein, was du gesagt haben willst, Herr. Sei du in unserer Mitte, bei jedem Einzelnen, sei du bei denen, die heute nicht hier sein können, egal ob krank oder verreist. Und sei du auch oben bei den Kindern, segne auch die Kinder, Herr. Amen. Es quietscht immer ein bisschen zum Anfang. Ja, es ist ja schon mehrfach das Wort Wunder heute Morgen gekommen. Und ich kann mich noch daran erinnern, als ich das erste Mal hier war, da war ja so der Gedanke, wir probieren es mal noch ein halbes Jahr und wenn es dann nicht vorwärts geht, dann hören wir auf. Und ihr wisst noch, was ich euch damals gesagt habe? Ich habe gesagt, aufhören ist richtig. Das geht gar nicht. Und ihr seht, es hat eine Weile gedauert. Es kommt der eine oder andere dazu. Es geht langsam, aber es geht aufwärts. Und so ist es bei uns in Lübeck ja auch. Nach der Pandemie sind einige nicht wiedergekommen. Und wir haben Leute draußen auf der Straße jede Woche. Jeden Freitag sind sie auf der Straße, verteilen Bibeln, beten mit Leuten auf der Straße. Aber sie kommen einfach nicht in die Gemeinde. Ganz wenige von denen, die sich draußen an, selbst die Leute, die ein Lebensübergabegebet gesprochen haben, erscheinen nicht in der Gemeinde. Und dann tut Gott ein Wunder. Bei euch werden es mehr, preist dem Herrn. Und wir hoffen, dass sich das verfestigt und dass noch viele dazukommen. Ne? Ja, also Lauenburg ist noch viel zu groß, als dass nicht die Stühle hier voll werden könnten. Und da beten wir natürlich auch dafür. Auch privat, immer wieder, auch in unseren Gebetsstunden haben wir oft auch für eure Gemeinde gebetet und werden das auch in Zukunft wieder tun. Ja, und dann fragt man sich manchmal, habe ich noch Hoffnung für meine Gemeinde? Ich bin auch mal an den Punkt gekommen in der Gemeinde, bei uns in der Arche. Es war nicht einfach. Es kamen Leute von draußen, die uns viele Schwierigkeiten bereitet haben, also aus anderen Gemeinden, die ihre eigenen Probleme mitgebracht haben und dachten, sie könnten die bei uns ausleben. Das war nicht immer sehr einfach. Wir hatten einiges zu tun. Und jetzt auf einmal, ja, kommt der eine andere immer mehr, so einige mehr. Und jetzt auf einen Schlag kommen auf einmal 80 neue. 80 neue, wir müssen zwei Gottesdienste machen, weil wir sie in einen Gottesdienst nicht reinkriegen. Wir haben nur 113 Stühle. Das kommt daher, einer unserer Brüder von den Sintis, der hatte noch drei Hauskreise und der war die ganze Woche immer nach Feierabend unterwegs, die alle zu bedienen. Und dann haben sie miteinander beschlossen, dass sie das zusammenlegen und dass sie sich der Arche anschließen. Jetzt haben wir auf einmal 80 neue mit Kindern und Jugendlichen und sind vor ein völlig neues Problem gestellt. Wir müssen die irgendwie eingliedern, integrieren und gucken, dass die haben alle 14 Tage einen eigenen Gottesdienst und alle 14 Tage können sie zu uns kommen, morgens und der zweite Gottesdienst ist nachmittags. Und nun hoffen wir, viele von denen kannten mich, weil ich das Missionswerk von denen lange kenne, auch da oft gepredigt habe, evangelisiert in den Zeltmissionen. Nun bin ich gespannt, wie es weitergeht. 80 neue. Wir haben ja schon Probleme, wenn auf einmal 8 neue kommen. Aber wie es so ist, es kann hier genauso so etwas plötzlich passieren. Ja, wir wissen es nicht, was der Herr tut, aber wir dürfen ihm vertrauen. Und wir dürfen die Hoffnung nicht verlieren. Ja, ihr habt es wirklich hingekriegt, dass ihr trotzdem, dass es nicht sehr voll besucht war, ihr die Hoffnung nicht aufgegeben habt auf die Zukunft. Und das genau ist mein Thema heute Morgen. Ein Leben voller Hoffnung. Kurz vor dem Frühling nervt ja der Winter am meisten. Wir haben ja schon gehört, nächste Woche wird's kälter. In Römer 15, Vers 13 spricht Paulus den Christen in Rom Folgendes zu. Der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude und Frieden im Glauben, damit ihr immer reicher werdet an Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Und wir geben nicht auf. Ja, unsere Gemeinde ist, glaube ich, 106 oder 107 Jahre jetzt alt. Eure Gemeinde ist auch nicht jung. Ich weiß nicht, wie alt sie ist. Ja. Und die Stadt wird ärmer, wenn die Gemeinde auf einmal aufgegeben wird. Nee, die Leute müssen das Wort Gottes gerade in der heutigen Zeit wissen, denn heute sind viele damit im Gange, das Evangelium abzuschaffen. Vielleicht habt ihr von dem Taxifahrer gehört, der sich einen Bibelvers hinten auf sein Auto geklebt hat. Jesus derselbe gestern, heute und in alle Ewigkeit. Und soll jetzt dafür, dass er das draufgeklebt hat, 1.000 Euro Strafe zahlen. So ist das heute, du. Wenn du keine Ahnung. Ich habe das nur gelesen, mehrfach gelesen auf verschiedenen Quellen, dass er tatsächlich 1.000 Euro Strafe zahlen soll, weil er diesen Bibelvers aufs Auto geklebt hat. Da habe ich gedacht, wann kommen Sie bei mir? Wir haben nämlich auch einen. Ja. Es ist heute, irgendwer hat sich beschwert, keine Ahnung. Ich weiß nicht warum. Wir haben es ja neulich gehört von der Fußballmannschaft in der ersten Bundesliga, die während dem Spiel ein großes Banner aufgehängt haben. Da stand drauf, es gibt nur zwei Geschlechter. Und die sind tatsächlich verurteilt worden zu 16.000 Euro Strafe. So ist das momentan. Und da fragt man sich manchmal, wo ist ja eigentlich Jesus? Ne? Wie kann das eigentlich angehen? Ne? Das ist ja unglaublich, was hier für Sachen passieren. Und da kann man die Hoffnung, man kann wirklich seine Hoffnung verlieren. In der neuen Genfer Übersetzung heißt es, damit eure Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes immer unerschütterlicher wird. Das ist unser Dienst. Ich möchte es nochmal vorlesen und du kannst es als Segen für dich hören, wenn du magst. Die Bibelstelle heißt, der Gott der Hoffnung erfülle euch mit großer Freude und Frieden im Glauben, damit eure Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes immer reicher und unerschütterlicher wird. Und ihr habt durchgehalten bis heute. Und wir haben durchgehalten bis heute. Wir haben auch Sonntage gehabt. Einmal waren, glaube ich, nur 10 im Gottesdienst in der Arche. Auch das hat es gegeben. Ja. Ja, warum auch immer. Das Thema der Predigt heißt ein Leben voller Hoffnung. Und es geht um eine Person, von der uns die Bibel im Alten Testament berichtet, ein Mensch wie du und ich, der mit Hoffnung und Erwartungen in sein Leben gestartet ist. Und doch einen beachtlichen Teil seines Lebens gar nichts davon sehen durfte. Diese Geschichte ist eine Ermutigung, Hoffnung zu haben und sie zu erhalten in allen Lebenslagen. Heute geht es um das Leben von Josef, einem der Söhne Jakobs, einem der Urväter Israels. Ihr wisst, was mit ihm passiert ist, wer die Bibel kennt. Die Geschichte, ich fasse sie trotzdem kurz zusammen, denn die Geschichte zieht sich ja mit Unterbrechung über 12,5 Kapitel. Die können wir heute nicht alle vorlesen. Alles vorzulesen würde unseren Rahmen sprengen, deshalb gibt es eine kleine Zusammenfassung. Jakob ist ja der Namensgeber, der Urvater Israels, ist eine sehr lange Zeit Nomade gewesen, immer auf Reisen, immer dem Ruf Gottes nach. Er hatte seinen großen Bruder Esau fast hinterhältig ausgetrickst und um dessen Segen gebracht. Er musste vor ihm fliehen, hat sich aber Jahre später mit ihm versöhnt. Er ist Gott begegnet, saß am unteren Ende einer Himmelsleiter und hat die Engel auf- und absteigen sehen. Er hat 2x7 Jahre für seine Frau Rahel gearbeitet, 2x deshalb, weil er nach den ersten 7 Jahren nicht gemerkt hat, dass er nicht Rahel, sondern seine Traumfrau geheiratet hat, sondern Lea, die Schwester seiner Traumfrau. Wie das passieren kann, dass man die maßgeblich Angetraute zum Altar geht und dann die Schwester heiratet, das möchte ich auch mal wissen, wie das passiert. Naja, er war wohl blind vor Liebe. Jakob hat die Verheißung Gottes zugesprochen bekommen, die schon seinen Großvater Abraham und seinen Vater Isaak bekommen haben. Gottes Gunst und Segen, zahlreiche Nachkommen und ein Land, das Gott selbst für ihn angedacht hat. Er hat mit Gott um diesen Segen gekämpft und ihn am Ende auf Kosten seiner Hüfte errungen. Das ist der Jakob. Und jetzt kommt das Erstaunliche: aus Jakob, dem Fersenhalter, dem lustigen Austrickser, wurde Israel, der Gründungsvater von Gottes erwähltem Volk. Das nenne ich ein Wunder. Wir haben heute einige Mal das Wort Wunder gehört. In 1. Mose 37 beginnt die Geschichte Josefs, also dem jüngeren Sohn, Bruder. Jakob ist mittlerweile in Kanaan sesshaft geworden und lebt dort mit seinen Frauen, Söhnen und anderen Verwandten, Knechten und Mägden und vielen, vielen Tieren. Josef wurde als einer der letzten von Jakobs insgesamt 12 Söhnen geboren. Bis auf Benjamin waren alle anderen seine Halbbrüder. Er lebte in einer großen Patchwork-Großfamilie. Lea, die Ehefrau aus Versehen, hat 6 Söhne bekommen. Ja, das musst du dir mal überlegen. Ja, die Ehefrau aus Versehen hat 6 Söhne bekommen. Leas Magd weitere 2 Söhne. Rahel, Jakobs Traumfrau, hat auch 2 Söhne bekommen. Das waren Josef und Benjamin. Und Rahels Magd hat dann auch noch mal 2 Söhne bekommen. Große Familie. Viele Jungs, eine ganze Fußballmannschaft plus Auswechselspieler. Und Josef war der Vorletzte, also der Zweitjüngste. Es wird beschrieben, dass Jakob Josef besonders lieb hatte, weil er von Rahel war. Benjamin, der Jüngste, kam erst später. Das sorgte für Spannungen zwischen den Brüdern. Irgendwie hat es Papa Jakob aber darauf angelegt. Josef lief mit edleren Klamotten rum, vom Papa spendiert und musste auch nicht harte Arbeit auf den Feldern betreiben, auch auf Anweisung von Papa. Dazu kam, dass Josef irgendwann anfing, nachts Träume zu haben, in denen es sinnbildlich darum ging, dass sich seine Familie einschließlich Eltern vor ihm beugt und niederwirft. Josef war 17 Jahre alt und hat diese Träume wahrscheinlich mit einer Mischung aus Überheblichkeit und Unwissenheit allen geschildert. Und da ist es natürlich nicht ganz unverständlich, dass es zwischen ihm und seinen Brüdern zum Bruch kam. Eines Tages besucht Josef seine Brüder auf dem Feld und provoziert seine Brüder ziemlich. Sie fallen über ihn her und werfen ihn in eine Grube, um ihn ein wenig später an Sklavenhändler zu verkaufen, die mit ihrer Karawane vorbeikommen. Ihrem Vater Jakob erzählen sie, dass Josef von einem wilden Tier gerissen wurde. Josef wird nach Ägypten verschleppt und dort von Potiphar, dem Kämmerer, Finanzminister des Pharaos und Chef der Leibwache, gekauft. Ja, das sind tolle Aussichten. Welche Hoffnungen kann man in einer solchen Situation haben? Weg aus der Familie, alles zerstritten, gekauft, und wer gekauft wurde, war für gewöhnlich ein Sklave. Was macht Josef? In 1. Mose 40 steht: Josef wurde in seinem Haus beschäftigt. Gott aber half ihm, sodass ihm alles glückte, was er tat. Weil der Ägypter sah, dass Gott Josef beistand und ihm alles gelingen ließ, fand Josef seine Gunst. Er machte ihn zu seinem persönlichen Diener, übergab ihm sogar die Aufsicht über sein Hauswesen und vertraute ihm die Verwaltung seines ganzen Besitzes an. Von diesem Zeitpunkt an lag der Segen Gottes auf Potiphar. Josef zuliebe ließ Gott im Haus und auf den Feldern alles gedeihen. Das ist doch mal eine tolle Geschichte. Aus der Hoffnungslosigkeit stehst du plötzlich vorne dran. Das hält aber nicht lange, weil auch Potiphas Frau ziemlich begeistert von Josef war. Sie schmeißt sich wortwörtlich an ihn heran und als er sie zurückweist, gibt's richtig Ärger. Sie tut so, als wäre Josef über sie hergefallen und vorbei ist mit Josefs Glück. Er wird von einem entsetzten Potiphar rausgeschmissen und landet im Gefängnis. Schon wieder eine Grube. Und was macht Josef? Wieder im 1. Mose 40 lesen wir das. Aber der Herr in seiner Treue stand bei ihm. Er verschaffte ihm die Gunst des Gefängnisverwalters. Der Verwalter übertrug Josef die Aussicht über alle anderen Gefangenen und alle Arbeiten im Gefängnis geschahen unter Josefs Leitung. Der Verwalter vertraute ihm völlig und gab ihm freie Hand, denn er sah, dass der Herr ihm beistand und ihm alles gelingen ließ, was er tat. Man muss sich das vorstellen, wie muss er sich gefühlt haben, als seine Brüder ihn das erste Mal in die Grube geschmissen haben. Ja, da war ja mehr oder weniger keine Hoffnung zu erwarten. Wenn wirklich einer vorbeikommt, bevor er da drin stirbt und ihn kauft, dann wird er Sklave. Und hier sehen wir, woher er hinkommt und was er tut. Alles gelingt ihm, Gott ist mit ihm. Und dann trifft er im Gefängnis zwei Bedienstete des Pharaos, die in Ungnade gefallen sind. Josef träumt von den beiden und erzählt ihnen davon. Der eine soll verurteilt und der andere begnadigt werden. Die Geschichte kennt ihr ja auch von Jesus. Beides trifft zu und denjenigen, der begnadigt wird, bittet Josef an ihn zu denken, damit auch er irgendwann rauskommt. Aber Josef wird vergessen, und zwar für 2 Jahre. Sitzt er im Gefängnis. Da fängt der Pharao an, merkwürdige Träume zu haben. Und erst da erinnert sich der ehemalige Häftling an Josef und erzählt dem Pharao, dass er jemanden kennen würde, der helfen kann. Josef wird gerufen und deutet die Träume des Pharaos. Der ist begeistert und in 1. Mose 41 sagt er, in diesem Mann ist der Geist Gottes, so einen finden wir nicht noch einmal. Also was da passiert, ne? Zu Josef sagt er, Gott hat dir alles enthüllt. Daran erkenne ich, dass keiner so klug und einsichtig ist wie du. Du sollst mein Stellvertreter sein und mein ganzes Volk soll deinen Anordnung gehorchen. Nur die Königswürde will ich dir voraus haben. Ich gebe dir die Vollmacht über ganz Ägypten. Der Mann aus der Grube, ohne eine Hoffnung, keine Möglichkeit, seine eigene Zukunft zu planen. Was für ein Aufstieg. Er ist jetzt inzwischen der Stellvertreter des Königs. Der Höhepunkt der Geschichte ist schnell erzählt. Durch die Träume des Pharaos weiß Josef, dass es 7 fette Jahre des Wohlstands geben wird, auf die aber 7 Jahre Dürre folgen wird. Ägypten hat während dieser Dürre dank Josef übermäßig viele Kornspeicher und aus allen Ländern kommen Gesandte, um Getreide einzukaufen. Auch Josefs Brüder, die ihn zunächst nicht erkennen und denen sich Josef nicht zu erkennen gibt. Erst als sie gezwungen werden, mit der gesamten Familie anzurücken, gibt sich Josef zu erkennen. Es kommt zu einer wunderschönen Versöhnung zwischen Josef und seinen Brüdern. Auch das geschieht noch, das nächste Wunder. Und hier in 1. Mose 45, Vers 8 sagt Josef diesen beeindruckenden Satz. Nicht ihr habt mich hierhin gebracht, sondern Gott. Da kann man einen Moment drüber nachdenken. Nicht ihr habt mich hierhin gebracht, sondern Gott. Die haben den in die Grube geschmissen, weil sie sich über ihn geärgert haben. Auch Jakob kommt mit sämtlichen Leuten und Tieren nach Ägypten und lässt sich dort nieder. Und hier endet die Geschichte Josefs. Eine lange Geschichte, kurz erzählt. Was für Tiefen und beeindruckende Höhen hat Josef erlebt? Wir dürfen uns heute davon ermutigen und herausfordern lassen. Von Josef lernt man, es gibt erstens viele Gründe zu hoffen. Josef empfängt bereits als junger Mann Träume von Gott, die ihm einen Ausblick geben in seine Zukunft. Es wird deutlich, dass Josef empfänglich ist für das Reden Gottes. Schon hier wird deutlich, dass er nicht der typische Feldarbeiter ist. Zweiter Punkt, schon hier wird deutlich, dass er der Mann für besondere Rollen und Aufgaben ist, und davon erzählt er seiner Familie. Und drittens, aber seine Rolle als Papas Liebling, seine Statur und vielleicht auch seine jugendliche Naivität lassen seine Worte falsch rüberkommen. Deswegen hat man ihn ja weggetan. Und der vierte Punkt noch, die Familienkonstellation mit seinen Halbbrüdern, die sich definitiv vernachlässigt fühlen, verschlimmert alles nur noch. Und eigentlich kann dieser 17-Jährige nichts dafür. Er weiß es nicht besser und er hat auch niemanden, der ihm Vorbild ist. Nicht mal Jakob durchschaut die Situation und ist ebenso empört über Josefs Träume. Durch den Blick auf Josefs gesamtes Leben erkennen wir heute besser, was passiert. Da kann ich von mir reden. Meine Eltern haben gedacht, ich könnte eine Hirnschädigung haben und haben mich nicht gefördert. Dann habe ich also schön die Hauptschule absolviert und heute habe ich 2 Hochschulabschlüsse. Das hat aber erst angefangen, nachdem ich Jesus mein Leben gegeben habe. Vorher nicht. Ich habe es selbst erlebt. Ich bin zwar nicht in die Grube geschmissen worden, aber ich habe auch so einiges erlebt in der Kind- und Jugendzeit. Josef weiß es nicht besser und er hat kein Vorbild. Durch den Blick auf Josefs gesamtes Leben erkennen wir heute besser, was passiert und was hier schon seine Schatten vorauswirft. Inmitten dieser Geschichte ist es nicht leicht, das Große und Ganze zu erkennen. So geht es uns doch auch, oder? Wir haben keinen Einblick in die Gesamtheit unserer Lebensgeschichte. Wir wissen nicht, was das heute schon über unsere Zukunft aussagt. Oder weiß das jemand von euch? Wir können überlegen, wir können raten, wir können Wahrscheinlichkeiten berechnen, aber keiner weiß es hundertprozentig. Die Zukunft kennt alleine Gott. Und darin liegt der Ursprung für eine umfangreiche Hoffnung. Jesus Christus hat sein Leben gegeben, um alle Schuld der Welt und damit alles, was uns von Gott fernhält, wegzureißen. Kurz bevor Jesus am Kreuz starb, zerriss der Vorhang im Tempel von Jerusalem, und das Allerheiligste wurde freigelegt. Ein starkes Bild dafür, dass der Weg zum liebevollen Gott durch Jesus freigemacht wurde. Und der Weg ist nur in einer Richtung frei, sondern in beiden. Wir dürfen nicht nur zu Gott beten und nach ihm fragen, wir können auch wissen, dass Gott zu uns aufbricht und Segen, Gunst, Liebe, Erlösung, Begleitung, Trost und Ermutigung bringt. Nähe und so viel mehr. Gott spricht, Gott wirkt, er greift in unser Leben ein, nicht nur bei ausgewählten Personen, er möchte in jedem Leben gegenwärtig sein. Was ist unser Problem? Uns geht es nicht schnell genug. Das ist wirklich ein Problem. Ein Problem der Menschheit, keine Geduld. Gott tut die Dinge immer zu seiner Zeit. Und ihr habt hier lange Zeit gehabt, wo es wirklich ziemlich derbe war, schwer, wenige Leute. Und auf einmal beginnt es sich zu verändern. Auf einmal. Vielleicht habt ihr inzwischen aufgehört, dafür zu beten, weil ihr gedacht habt, das bringt alles nichts. Habt ihr aber nicht. Ihr habt die Hoffnung nicht aufgegeben. Ja. Und die Hoffnung bringt es. Die bringt es. Gott spricht, Gott wirkt. Er greift in unser Leben ein. Und weil Gott so ist, haben wir viele, viele Gründe zu hoffen. Wir können die Hoffnung haben, dass wir nicht sinnlos in die Welt hineingeboren wurden. Gott hat uns geschaffen mit einer einzigartigen Persönlichkeit, mit Fähigkeiten, mit einem Wissen und mit einer Ausstrahlung. Jeder für sich. Wir können die Hoffnung haben, dass es nicht reiner Zufall war, was uns zu dem gemacht hat, was wir heute sind. Gott hat es von Anfang an begleitet. Unsere Erziehung, unsere Familienkonstellation, unsere Erfahrung, unsere Prägung, unsere Geschichte mit seinen richtigen und falschen Entscheidungen, all das dürfen wir im Licht der Hoffnung auf diesen Gott sehen. Den Gott, der uns niemals verlässt, der auf unserem Lebensweg Gräben auffüllt, Hügel abträgt und krumme Wege gerade macht. Und es gibt noch mehr Gründe zu hoffen. Die Bibel ist voll von Gottes Zusagen für unser Leben. Hier an dieser Stelle möchte ich euch ein paar von diesen Verheißungen Gottes vorlesen und euch zusprechen. Im Psalm 23, Vers 6 heißt es: Nur Güte und Gnade werden mich umgeben alle Tage meines Lebens, und ich werde wohnen im Hause des Herrn alle Zeit. Ist das eine Zusage? Jeremia Kapitel 29, 11 bis 14. Denn ich weiß genau, welche Pläne ich für euch gefasst habe, spricht der Herr. Mein Plan ist, euch Heil zu geben und kein Leid. Ich gebe euch Zukunft und Hoffnung. Wenn ihr dann zu mir rufen werdet, will ich euch antworten. Wenn ihr zu mir betet, will ich euch erhören. Wenn ihr mich sucht, werdet ihr mich finden. Ja, wenn ihr ernsthaft mit ganzem Herzen nach mir verlangt, werde ich mich von euch finden lassen, spricht der Herr. Und wieder haben wir das Problem, es geht nicht schnell genug. Wir warten. Im Psalm 34, Vers 19 heißt es: Nahe ist der Herr denen, die ein gebrochenes Herz haben. Er rettet alle, die ohne Hoffnung sind. Er rettet alle, die ohne Hoffnung sind. Was für ein Wort. Johannes 5, Vers 17. Jesus aber sagte: Mein Vater ist ständig am Werk, und deshalb bin ich es auch. Psalm 139, Vers 11 und 12. Und ich spräche: Nur noch Finsternis soll mich umgeben, und der helle Tag um mich her soll sich verwandeln in tiefste Nacht. Dann wäre selbst die Finsternis nicht finster für dich, und die Nacht würde leuchten wie der Tag. Ja, für dich wäre tiefste Dunkelheit so hell wie das Licht. In Jesaja 40, Vers 28 heißt es: Habt ihr denn nicht gehört? Habt ihr nicht begriffen? Der Herr ist Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Seine Macht reicht über die ganze Erde. Er hat sie geschaffen. Er wird nicht müde. Seine Kraft lässt nicht nach. Seine Weisheit ist tief und unerschöpflich. Er gibt den Müden Kraft und die Schwachen macht er stark. Selbst junge Leute werden kraftlos, die Stärksten erlahmen. Aber alle, die auf den Herrn vertrauen, bekommen immer wieder neue Kraft. Es wird wachsen ihnen Flügel wie dem Adler. Sie gehen und werden nicht müde, sie laufen und brechen nicht zusammen. Alles Ansagen, die wir haben, die sich auf Hoffnung richten. Römer 5, Vers 5. Unsere Hoffnung aber wird uns nicht enttäuschen, denn dass Gott uns liebt, ist uns unumstößlich gewiss. Wisst ihr das noch? Dass Gott euch liebt. Psalm 32, Vers 8. Ich will dich lehren und dir den Weg weisen, den du gehen sollst. Ich will dir mit Rat und Tat zur Seite stehen. Mein Auge wacht über dir. Jesaja 43, Vers 18 und 19. Denkt nicht mehr daran, was war, und grübelt nicht mehr über das Vergangene. Ganz wichtig. Die Bibel sagt, wir sollen nach vorne gucken. Nach hinten sind wir untauglich. Nach vorne. Seht hin, ich mache etwas Neues. Schon keimt es auf. Seht ihr es nicht? Ich bahne einen Weg durch die Wüste und lasse Flüsse in der Einöde stehen. So haben wir das gerade in Lübeck erlebt. Ja. Es kam so ein bisschen tröpfchenweise, hier mal einer, da mal einer, dann ging auch mal wieder einer weg, der neu gekommen ist, und alles war unklar, und auf einmal ist der Saal so voll, dass wir sie nicht mehr reinkriegen. Das gibt's doch gar nicht. Na, da stehst du da und wunderst dich. Lasst uns deshalb zuversichtlich vor den Thron unseres gnädigen Gottes treten. Dort werden wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden, die uns helfen wird, wenn wir sie brauchen. Wir haben also viele Gründe zu hoffen. Und diese Zusagen Gottes an dich und mich sind nur ein Teil seiner Verheißung für uns, für seine Gemeinde. Es gibt Zusagen Gottes, ich könnte hier endlos weitermachen, aber so viel Zeit haben wir nicht. Es gibt Zusagen Gottes, die uns zeigen, wie er uns sieht, wie wertvoll wir in seinen Augen sind, wie viel er von uns hält, wie viel Würde er uns zuspricht. Und wie viel hat er uns auch zugetraut und wie viel er uns auch zutraut. Es gibt aber noch mehr Gründe zu hoffen. Vielleicht hast du ja auch Träume gehabt wie Josef. Oder du hast einen Traum, was du gerne machen würdest. Ein tiefes Verlangen, eine Sehnsucht, die immer wieder durchbricht und dich nicht loslässt. Vielleicht ist es auch schon eine Berufung, ein Ruf Gottes, den du für dein Leben gehört und verstanden hast. Du darfst darauf hoffen, dass Gott dir zu erkennen gibt, was du in deinem Leben bewegen kannst und bewirken kannst. Wir kennen nicht die Zukunft, aber wir kennen den, der sie kennt. Da kann ich auch von mir reden. Ich habe vier Jahre abgelehnt, in den geistlichen Dienst zu gehen. Mein Pastor hat mich gedrängelt am laufenden Band. Du musst auf die Bibelschule, du musst dich vorbereiten. Und ich habe gesagt, nö, muss ich nicht. Ja, warum nicht? Ja, ich habe keine Berufung. Und wenn ich keine Berufung habe, weiß ich werde das nicht schaffen. Und solange ich keine Berufung habe, werde ich nicht gehen. Und dann kam die Berufung in England. Ich habe es ja mal erzählt. Und dann bin ich gegangen. Und dann hat Gott das Unglaubliche mit mir veranstaltet. Hätte ich nie im Voraus planen können, wie das weitergeht. Und darauf dürfen wir auch hoffen. Es geht nicht um die Situation, in der wir uns vielleicht in diesem Moment bewegen können. Wir dürfen auf Gott vertrauen und Gott wird die Dinge in unserem Leben wenden. Du darfst darauf hoffen, dass Gott dir zu erkennen gibt, was du in deinem Leben bewirken kannst. Und wir lernen jeden Tag ein bisschen mehr, wir lernen ihn jeden Tag ein bisschen mehr kennen. Und wir dürfen darauf hoffen, dass er umsetzt, was er sich vorgenommen hat. Was er sagt, das geschieht. Gott kann nicht lügen. Hoffnung trotz Umstände. Das Leben von Josef zeigt uns noch etwas. Und zwar, dass es meistens nicht so eindeutig gerade ausgeht, wie wir uns das wünschen. Und manches im Leben fordert uns sehr stark heraus. Wir lernen von Josef, wir können trotz unserer Umstände Hoffnung haben. Es gibt Lebenssituationen, die sind ungerecht. Das hat keiner verdient und es ist einfach ungerecht. Wie die Anschuldigung der versuchten Vergewaltigung, die Josef auch ertragen musste. Das hat ja die Frau, ja, der er widerstanden hat, hat ihn ja dessen nachher beschuldigt. Ne? Und dann ging er ins Gefängnis. Es gibt Lebenssituationen, die einfach keinen Sinn ergeben. Sie sind wirklich sinnlos, weil wir den Sinn darin gar nicht erkennen. Für Josef war es wahrscheinlich die 2 Jahre im Gefängnis. Ohne Perspektive, ohne Grund, eine ewige Sackgasse. Wir wissen nicht, was Josef empfunden hat, als er von seinen Brüdern verraten wurde, als er verkauft wurde, ihm versuchte Vergewaltigung unterstellt wurde, sein Ruf ruiniert wurde, er jemandem geholfen hat und vergessen wurde, er mindestens 2 Jahre im Gefängnis saß. Was für Aussichten. Und dann kommt einer her wie ich und sagt, Gott hat dich die ganze Zeit begleitet. Ja. Im besten Fall wirst du noch ausgelacht. Das glauben die Leute nicht mehr. Wir sehen aber, was Josef getan hat. Er hat seine Hoffnung behalten. Er hat sich nicht aufgegeben und er hat Gott nicht aufgegeben. Und Gott ihn auch nicht. An seiner Stelle hätte ich schon in der ersten Grube die Hoffnung verloren, wahrscheinlich. Ich hätte vermutlich gesagt, ist das dein Ernst, Gott? Du hast mir doch so viel versprochen, aber mein Leben liegt hier in Scherben. Du hast mich betrogen. Ich habe mich auf dich verlassen und du hast mich hängen lassen. Schönen Dank auch. So würden wir doch vielleicht heute reagieren. Ob ich jetzt noch zu dir bete oder nicht, was macht das für einen Unterschied? Hätten wir vielleicht gedacht. Und vielleicht hat Josef so empfunden und wir wissen nichts davon. Tatsache ist aber, dass er, wenn er so gedacht hat, nicht dabei geblieben ist, sondern darüber hinausgewachsen ist. An jeder seiner Station können wir sehen, dass er die Situation angenommen hat, wie sie waren, und dann das getan hat, was er gut konnte. Er war jemand mit Weisheit, mit Fleiß, mit einem gewinnenden Wesen, mit der Fähigkeit, Gottes Stimme zu hören. Er hat sich mit allem, wer er war und was er konnte, in die Situation hineinbegeben und seinem Herrn und gedient. Und seinen Herren natürlich auch. Und Gott hat es gesehen und riesigen Segen dazu geschenkt. Wir dürfen Hoffnung haben in all unseren Lebensumständen. Und diese Hoffnung hat die Kraft, uns in Bewegung zu setzen. Wenn Gott wirklich so ist, wie wir heute gehört haben, dann haben wir die Möglichkeit, mit Hoffnung auf unser Leben zu sehen. Und zu sagen, jetzt läuft es gerade nicht so, aber ich hoffe auf Gott, dass er weiß, was er tut und dass hier nicht die Endstation ist. Um dich in Bewegung zu bringen und den Weg der Hoffnung einzuschlagen, hilft eine biblische Übung, das Bekennen. In Psalm 42, Vers 12 gibt es ein Beispiel dafür. Da heißt es nämlich, warum bist du so bedrückt, meine Seele? Warum stöhnst du so verzweifelt? Warte nur zuversichtlich auf Gott, denn ganz gewiss werde ich ihm noch dafür danken, dass er mir sein Angesicht wieder zuwendet und mir hilft. Ja, er ist mein Gott. Vielleicht in eigenen Worten, ja, er ist mein Gott, auch wenn ich es gerade nicht so empfinde, auch wenn meine Welt nicht danach aussieht, auch wenn ich sauer bin auf ihn. Ich will ihm trotzdem vertrauen. Ich will mich für ihn entscheiden. Ich will mich daran erinnern, wer er ist. Ihm gehört immer noch mein Herz. Das können auch einfache Sätze im Alltag sein. Du bist immer noch mein Gott, egal wie die Situation gerade ist. Mein Herz sehnt sich immer noch nach dir. Du bist immer noch treu. Du weißt, was du tust. Du weißt es immer noch besser als ich. Du hast mich nicht verlassen und du wirst es niemals tun. Dein Wille geschieht im Himmel und auf Erden und damit auch in meinem Leben. Wer bekennt, erinnert sich selbst daran, dass Gott gut ist und Gutes mit uns vorhat. Das Bekennen kann das sein, was uns in Bewegung setzt. Weg von einer enttäuschten Sicht auf das Leben, weg von dem Glauben, dass die jetzt derzeitige Situation das Endergebnis deines Seins ist, und hin zu der Perspektive der Hoffnung, dass Gott nach wie vor weiß, was er tut. Dass er diesen Lebensabschnitt wahrscheinlich sogar gebraucht hat für das, was in Zukunft auf uns wartet. Es ist schwer, diesen Gedanken zu fassen. Aber wer bekennt, der öffnet sich für Gottes Reden, der einem sagt, ich bin noch nicht fertig mit dir. Das hier ist nicht die Endstation, es ist eine Zwischenstation. Ich habe nicht vergessen, was ich mit dir vorhabe. Ich habe meine Pläne für dich nicht verworfen. Ich gebe dich niemals her. Es gibt einen neuen Morgen und auch andere Zeiten. Ich habe Gedanken des Friedens über dir. Ein Leben voller Hoffnung zu haben, ist manchmal eine umkämpfte Angelegenheit, aber es ist möglich. Wenn du gerade in der Grube sitzt, lass dich nicht hängen, gib nicht auf, gib Gott nicht auf. Ein Leben voller Hoffnung. Josef hat ein Leben voller Hoffnung gelebt, von Anfang bis zum Ende. Seine Hoffnung und seine Sicht auf Gott und sein Leben immer wieder auf die Probe gestellt, aber er hat sich immer wieder für die Hoffnung entschieden. Wir haben viele, viele Gründe dafür, uns auch für die Hoffnung zu entscheiden. Gott segne dich. Gott berühre dich und helfe dir, dich wieder neu auf den Weg der Hoffnung zu wagen, wenn es denn notwendig ist. Oder wie Paulus sagen würde, der Gott der Hoffnung erfülle dich mit großer Freude und Frieden im Glauben, damit deine Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes immer reicher und unerschütterlicher wird. Amen. Herr Jesus, was für ein schönes Wort. Vielleicht in unserer Situation manchmal nicht leicht zu verstehen. Aber es ist das Wort der Wahrheit. Das ist das Wort, das du uns gegeben hast, damit wir uns erinnern. Damit wir, auch wenn wir negative Dinge erleben, vielleicht wenn wir krank werden, nicht die Hoffnung an dich aufgeben. Sondern immer wieder wissen, bei Gott gibt es keine Endstation. Selbst wenn unsere Zeit abläuft in diesem Leben, gibt es keine Endstation, sondern dann ist der Anfang. Und wir danken dir dafür. Amen. Amen.